Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörer am Radio. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Wissenschaft kontrovers. Wir senden wie immer live aus dem Studio an der Schwanthaler Straße in München. Mein Name ist Sophia Dreier und unser Thema lautet heute: Wie verrückt ist normal und wie normal ist verrückt? Es geht um das Thema Grenzwerte. Meine Gäste sind heute meine zwei Kollegen des Wissenschaft-Kontrovers-Teams, Günther Löffelmann und Wolfgang Göde. Beide sind Wissenschaftsjournalisten. Günther hat Biologie studiert und Wolfgang ist Wissenschaftsjournalist mit gesellschaftspolitischer und philosophischer Verankerung. Beide machen seit 3 Jahren, sind sie verantwortlich für dieses Sendeformat hier. Liebe Zuhörer, was heute neu ist, Sie können auch bei uns anrufen. Und zwar, wenn Sie mitdiskutieren wollen, Fragen haben, ich gebe Ihnen mal unsere Nummer, das ist die 089 48 95 23 05. Ja, lasst uns gleich loslegen, lieber Günther, lieber Wolfgang, Grenzwerte. Grenzwerte bestimmen ja irgendwie unser ganzes Leben. Also schon vor der Geburt wird der Fötus gemessen, das Gewicht des Babys im Bauch geschätzt. Bei der Geburt wird sofort entschieden, ist das Baby zu leicht, ist es zu früh gekommen. Also Normwerte bestimmen unser Leben. Sind wir drüber, sind wir drunter? Dann später, wenn wir älter werden, größer werden, dann plötzlich kommen auch noch Themen wie Blutdruck, eben Grenzwerte beim Bluthochdruck, auch Grenzwerte bei Lebensmitteln, was sind da für Inhaltsstoffe drinnen? Ja, Alkoholgehalt im Blut bei Autofahrern, also überall gibt es diese Grenzwerte. Ich würde mal mit einem Thema beginnen, wo auch natürlich ein Grenzwert hochaktuelles Thema ist, bei der Klimaschutzdebatte. Da geht es ja nun mal um diese 1,5 Grad Erderwärmung. Ist es alles Panik und Angstmache oder brutale Realität mit diesen 1,5 Grad? Wie seht ihr das?
Ja, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Am Freitag hatten wir eine große Demonstration von Fridays for Future auf dem Königsplatz mit, glaube ich, habe ich gelesen, ich war selbst dort Zaungast, 12.000 Klimabetroffenen, Schützern, Engagierten. In Madrid läuft derzeit die von Chile wegen der Proteste nach Spanien verlegte, weiß ich nicht, 20., 30., 50., 100. Klimakonferenz. Und insofern ist das Thema natürlich hochaktuell. Nachdem auch gestern in allen Nachrichten war, dass 2018 der heißeste Sommer in Deutschland war, seit der Beginn der Messung, mit 1200 Klimatoten. Die Frage wurde allerdings nicht erörtert, wodurch sich diese Klimatoten definieren. Wahrscheinlich meistens ältere Herrschaften, die an Kreislaufversagen gestorben sind in der heißen Zeit. Aber die Frage ist natürlich der Kernpunkt, was sind die Klimaziele? Und das Klimaziel heißt seit 2005, 2001 und insgesamt seit 1996 das 2-Grad-Ziel. Das heißt, dass die EU damals die Europäische Union vorgeschlagen hat, dass um das Klima zu stabilisieren, dass das Durchschnittsklima in der Welt nicht über die 2-Grad-Linie steigen darf gegenüber den vorindustriellen Werten im 19. Jahrhundert.
Ist denn, Entschuldigung, wenn ich da einhake, ist denn dieses 2-Grad-Ziel, diese 2 Grad, sind die auch ein Grenzwert? Das heißt, betreten wir Neuland, wenn wir ihn überschreiten?
Sie sind ein Grenzwert, die mittlerweile auf 1,5 Grad heruntergesenkt worden sind. Aber ein Grenzwert, der einfach so entstanden ist vor 1996, also vor wie vielen Jahren? 2006, vor 23 Jahren. Eigentlich so aus dem Handgelenk geschüttelt. Ich habe bei meinen Recherchen nicht entdecken können, dass da eine klimawissenschaftliche Recherche dahinter stand. Das ist bis 2015, also 20 Jahre, verhandelt worden. unverbindlich und erst 2015 wurde daraus ein verbindlicher Grenzwert oder Richtwert, sodass es für die Staatengemeinschaft verbindlich wurde, wo ja jetzt die USA unter Trump ausgestiegen ist. Also ist es ein Grenzwert, der wiederum nicht eingehalten wird und der letzte Satz dazu mittlerweile auf idealerweise heißt es 1,5 Grad heruntergesenkt worden ist, weil die klimatische Erwärmung zu stark ist.
Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass dieser Wert oder diese beiden Werte 1,5, 2,0 eigentlich gar keine so rechte wissenschaftliche Grundlage haben?
Das ist völlig richtig, ja.
Ihr meint wirklich, das hat man einfach mal so fixiert als vielleicht als Ziel, was man noch schaffen könnte, oder wie?
Ja.
Ach, tatsächlich.
Ja. Mhm. Gut, aber wir hören doch immer wieder, dass mit diesen Werten auch, dass sie Kipppunkte darstellen, an denen also was passiert, was einen Dominoeffekt nach sich zieht und letzten Endes die Konsequenz hat, dass ein Zustand erreicht wird, von dem aus wir nicht mehr auf den heutigen Zustand, auf die heutigen Klimabedingungen zurückkommen. In diesem Sinne wäre es ja schon ein Grenzwert.
Ja.
Aber ein politisch festgelegter.
Wahrscheinlich.
Ein politisch festgelegter. Finde ich jetzt sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich schon, dass sich da die Wissenschaft mehr Gedanken dazu gemacht hat, zu dieser magischen Zahl. Und sie wird natürlich dadurch auch angreifbar für Klimawandelgegner.
Auch das. Aber das ist vielleicht, um den Ball ein wenig weiterzuspielen, vielleicht Faktum für viele Grenzwerte, mit denen wir arbeiten, mit denen wir jonglieren, die mal so nach oben, nach unten verändert wird. Vielleicht können wir ja mal sehen, wie das auf anderen Gebieten gespielt wird und was da die Faktensituationen sind, wenn überhaupt Fakten dahinterstehen.
Ja, also wenn man natürlich, klar, wenn man zum Beispiel die ganze Diskussion jetzt über das Stickstoffdioxid nimmt, gell, da gab es natürlich auch große Aufregung. Ich habe gelesen, dass laut Umweltbundesamt jedes Jahr in Deutschland 8000 Menschen wegen zu hoher Belastung von Abgasen sterben, was ich schon erstaunlich finde. Wie seht ihr das auch jetzt mit diesem Skandal mit dem Stickstoffdioxid? Hat das Ganze also dem Ansehen der Wissenschaft geschadet?
Günther.
Also ich muss sagen, ich war über diese Diskussion sehr erstaunt, vor allen Dingen aus welcher Ecke sie losgetreten worden ist. Dazu vielleicht mal kurz ausholen. Wir haben ja diesen Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der im Jahresmittel nicht überschritten werden sollte. Der entsteht folgendermaßen, die WHO diskutiert mit Experten, sichtet die wissenschaftliche Literatur dazu, die in diesem Fall sehr umfangreich ist. Also wir sprechen über mehrere 10.000 Studien, die dazu ausgewertet worden sind. Dann ergeht von der WHO eine Empfehlung an die EU jetzt beispielsweise und die kann den Grenzwert dann übernehmen oder auch nicht. Und die nationalen Regierungen auch. Ne? Also wir haben in Deutschland diesen Grenzwert übernommen, Österreich hat ihn nicht, die Schweiz hat auch, beide haben einen niedrigeren. Ne? Und jetzt kommt da plötzlich eine Gruppe von Lungenärzten und zieht das Ganze in Zweifel, ohne selbst wirklich Studien initiiert zu haben, ohne da großartig dran beteiligt gewesen zu sein, und tritt für mich mit unglaublichem Erfolg eine Riesendiskussion aus, wo dieser Grenzwert in Frage gestellt wird. Und für mich hat das auch so die Frage ausgelöst, was sagt denn das über das Wesen eines Grenzwertes eigentlich aus? Also er kann sehr strittig sein. Er wird auch bei uns politisch gesetzt. Und was mir dann komplett fehlte, dass er einen wissenschaftlichen Beistand erhalten hätte. Also die Wissenschaft hat sehr, sehr lange gebraucht, bis sie dann reagiert hat auf diese Initiative der gut 100 Lungenärztin, wo man ja auch sagen muss, es gibt insgesamt 3.800 und die ganz überwiegende Mehrheit, die sieht es nicht so. Ne? Und richtig ist natürlich auch, das Ganze ist ein statistischer Ansatz. Wir operieren damit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass nach statistischen Maßstäben ein Überschreiten dieses Grenzwertes gesundheitliche Konsequenzen hat für die Bevölkerung. Wie gesagt, für mich ist die Wissenschaft ein bisschen beschädigt aus dieser Diskussion herausgegangen, weil sie sich sehr spät, sehr verklausuliert zu Wort gemeldet hat in dieser Diskussion. Und wie man so schön sagt, ein bisschen was bleibt immer hängen.
Mhm. Nun hatten wir ja Anfang des Jahres einen großen Aufschlag zu diesem Thema, als diese 100 Lungenärzte an die Öffentlichkeit getreten sind und gesagt haben, unter ihrer der Führerschaft eines gewissen Günther, du kennst den Namen Köhler, heißt er?
Dieter Köhler,
der, ja. Der so ein bisschen immer sehr mit großem Ego in der Öffentlichkeit aufgetreten ist und was ihm auch in diesem Fall vorgeworfen worden ist, der gesagt hat, dass die viel zu hoch sind, diese Grenzwerte überspitzt und dass man die durchaus senken kann. Was natürlich politisch, Günther, du hast gesprochen von politischen Grenzwerten, politisch in dieser Situation sehr relevant war, weil die Diesel-Diskussion, Diesel-Auto-Diskussion in aller Munde war, dass sogar neuwertige Dieselautos in Großstädten wie zum Beispiel Stuttgart nicht mehr hätten in die Innenstadt fahren können wegen zu hoher Emissionen. Nicht? Und so ist vielleicht dieser Lungenfacharzt Köhler der Industrie zur Seite gesprungen, weil er Möglichkeiten sah, sich damit interessant zu machen, als jemand, der früher mal eine große Klinik geleitet hat und jetzt eher im Ruhestand ist. Nicht? Also es spielen auch sehr menschliche Sachen und Emotionen und Rat von Männern, die in die Öffentlichkeit drängen. Solche Werte und solche Gedanken spielen da auch mit dabei, wenn es um Grenzwerte geht. Es menschelt also sehr.
Ja, aber ich finde dann zum Beispiel auch, wenn natürlich sowas passiert, man spricht oft von Politikverdrossenheit, kriegt man dann nicht auch das Gefühl, naja, also diese ganzen Grenzwerte, da kann man ja eigentlich irgendwie gar nichts mehr drauf geben. Die werden beliebig gesetzt von irgendwelchen Industrien, die uns da steuern. Also kommt es da nicht auch zu so einer Verdrossenheit gegenüber den Grenzwerten?
Kann ich mir vorstellen, vielleicht noch ergänzend zu deiner Anmerkung. Wolfgang, in der Liste dieser gut 100 Unterzeichner, da war auch einer drin, dem die Presse sozusagen nachgewiesen hat, dass er jahrzehntelang an der Entwicklung von Dieselmotoren beteiligt war. Das ist eigentlich dann auch, finde ich, ein weiteres Merkmal dieser eher politisch gesetzten Grenzwerte, sie sind anfällig für Lobbyismus. Mhm. Sie sind anfällig für gewisse Parteiprogramme, vielleicht sogar für eine Ideologie. Mhm. Ja, also ich finde es ein bisschen problematisch, wenn man sich da vom wissenschaftlichen Boden entfernt und fast schon damit rechnen muss, wenn wir jetzt eine grün-rote Regierung hätten, dass dann unter Umständen andere Grenzwerte gelten würden, bei ein und derselben Faktenlage, als wenn wir eine schwarz-gelbe Regierung hätten.
Meint ihr, das
hätten.
Wäre so, dass da wirklich die Grenzwerte variieren würden?
Wie gesagt, wenn sie politisch gesetzt werden, Lobbyarbeit wird betrieben, gerade von Seiten der Autoindustrie. Ja, also da würde ich schon davon ausgehen, dass das unter Umständen
passieren kann.
Ja,
auf jeden Fall. Berlin ist voller Lobbyisten. Alle, die in der Industrie etwas werden wollen, die gehen nach Berlin und versuchen dort die Bundestagsabgeordneten zu umwerben. Mit sehr vielen Möglichkeiten, sehr viel Angeboten. Also ja, Politik ist, denke ich, zweifelsohne ein wichtiger Akteur in dieser Grenzwertdiskussion und muss es natürlich auch sein. Denn nehmen wir mal Wissenschaftler, ich meine, die kommen natürlich auch zu ihren Werten irgendwie. Die haben eine Ideologie, die haben eine Vorstellung, die glauben an Wirtschaftswachstum oder auch nicht. Die sind entweder grün oder schwarz und das spielt natürlich alles dort rein. Insofern haben wir natürlich hier die Objektivität der Wissenschaft, die Subjektivität und wo verläuft da die Grenze zwischen normal und verrückt? Und diese Frage ist natürlich genauso relevant wie letztlich die reellen und realen Grenzwerte.
Ich möchte dein Stichwort noch mehr aufnehmen, Sophia, die Politikverdrossenheit zeigt uns, andersrum formuliert, die Frage ist ja, glaube ich, irgendwann auch, inwieweit dass die Gesellschaft sich hinter einen Grenzwert versammeln kann, den für gut befindet, ihn akzeptiert. Der mit 40 Mikrogramm Stickoxid, der ist, denke ich mal, für die Öffentlichkeit relativ abstrakt. Wie ist es mit diesem 1,5 oder mit dem 2-Grad-Ziel? Du hast vorhin die Fridays for Future-Demonstrationen angesprochen. Kann man da sagen, dass sich die zumindest ein substanzieller Teil der Gesellschaft tatsächlich hinter diesem Ziel, der irgendwo ja auch ein Grenzwert ist, versammelt?
Also wenn man die Begeisterung und die vielen verschiedenen Menschen auf dem Königsplatz am letzten Freitag gesehen hat, jung wie alt und mit ganz vielen Tafeln versehen. Ich stand hinter einer Gruppe, die hat ein Schild Fridays für Biertrinker. Was dann natürlich, ihr lacht und ich lache auch, natürlich dann zeigt, wie weit und breit das spannt und wie vielleicht einige Teilnehmer auch nicht so richtig ernst zu nehmen sind dabei. Das ist halt eine neue Massenbewegung. Aber ich glaube schon, dass die dahinter stehen, so wie diese Atmosphäre gewesen ist und was dort präsentiert worden ist. Und auch die Langlebigkeit dieser Bewegung, sie geht da jetzt schon fast ein Jahr, nicht? Und ist nicht tot zu kriegen.
Und das weltweit, gell?
Und das weltweit und mit immer wieder neuen Anschüben und neuen Impulsen. Also ja, da stehen ganz viele Leute hinter, obwohl natürlich immer wieder dann gespottet wird, naja, die räumen nicht auf, die lassen ihr Plastik dort und das gilt natürlich für alle Bürger. Wenn man hinter diesen Grenzwerten steht, dann sollte man vielleicht weniger Auto fahren und weniger CO2 in die Atmosphäre geben, um bei der Klimadiskussion wieder zu sein. Wenn man die wirklich ernst nähme, dann ist die Verantwortung, die demokratische Verantwortung, dass man dazu beiträgt. Genauso wie in der Gesundheit, dass man also nicht sich eine volle Wampe frisst und nur Fett isst und so und damit den Blutdruck in die Höhe treibt, auch durch wenig Bewegung, sondern sich vernünftig ernährt, vernünftig bewegt und vernünftig lebt und damit das System, auch das Gesundheitssystem, entlastet. Ja. Also es ist die Verantwortung von uns allen selbst, bei den Grenzwerten auch.
Ja, aber bedeutet das ja dann auch immer, dass wir uns alle ein bisschen eingrenzen sollten? Also es essenstechnisch und aber auch ja, umwelttechnisch gesehen eingrenzen und zurücknehmen wieder ein bisschen mehr?
Ich denke mal, das ist, wenn man die Diskussion um diesen Planeten und dass es nur einen Planeten gibt und wenn wir so weitermachen, brauchen wir nicht nur zwei, sondern drei und viele Planeten demnächst, nicht nur die von uns so viel geschmähten US-Amerikaner, die Europäer und Deutschen genauso. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns zurücknehmen, denn es gibt gar keinen anderen Weg und das wird wehtun für viele. Nicht dieses großartige Wirtschaftswachstum, nicht mehr diese Steuern, nicht mehr die Sozialleistung und. Das wird richtig unser System verändern. Und davor haben natürlich alle Angst. Diese sehr engen Grenzwerte unseres Planeten, das sind ja auch Grenzwerte, die Ergiebigkeit dieses Planeten, diese Grenzwerte ins Auge zu fassen, weil es bisher immer nur höher, weiter, länger gegangen ist. Ne?
Sind Grenzwerte dann auch ein Mittel, um uns in eine Verantwortung zu bringen? Ich denke, es ist schwierig bei dem Klimaziel, weil da habe ich wenig an der Hand, um unmittelbar Einfluss darauf zu nehmen und auch den Effekt meines Tuns zu sehen. Wenn wir jetzt einen Grenzwert beispielsweise beim Körpergewicht ansetzen und sagen, alles ab einem Body-Mass-Index von 30 und darüber gilt als übergewichtig, dann habe ich da viel mehr Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Ich nehme ab und sehe sofort, ich habe den Grenzwert eingehalten, unterschritten, jetzt bin ich wieder normal.
Ja, liebe Zuhörer, wir machen mal eine kurze musikalische Unterbrechung.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Schleich, ich bin Kabarettist hier in München und ich höre Radio Lora, weil man, was will ich denn sonst hören, oder?
Lora München auf 92.4.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörer von Radio Lora. Sie hören Wissenschaft kontrovers mit dem Thema Grenzwerte. Sie können gerne heute live bei uns anrufen, Fragen stellen, mitdiskutieren, Anregungen bringen, Ideen. Unsere Telefonnummer ist die 48 95 23 05. Ja, wir haben gerade über Body Mass Index gesprochen. In der Medizin gibt es ja viele strikte Werte, die entscheiden, ob man krank ist oder eben nicht, oder? Günther, was gibt es in der Medizin für Grenzwerte?
Das ist natürlich ein sehr weites Feld. Muss man auch ein bisschen aufpassen, weil Grenzwerte nicht einzuhalten heißt nicht notwendigerweise, dass man auch krank ist. Also sie machen uns nicht unbedingt krank. Wir haben ja auch selten wirklich einen absoluten Grenzwert, sondern wir haben normalerweise einen Referenzbereich, wo wir sagen, dass die überwiegende Mehrzahl der gesunden Bevölkerung sich mit diesem Wert darin befindet, wenn wir jetzt beispielsweise den Blutdruck nehmen.
Ne? Also es wird immer ein Durchschnitt der Bevölkerung auch berücksichtigt, oder?
Es gibt da statistische Ansätze dazu, das einzuhegen. Ja? Und dann haben wir einen oberen Grenzwert und einen unteren Grenzwert und alles, was da drin ist, das, wenn man normal sagen, dann sind wir schon wieder in so einer Kategorisierung drin, aber dann ist man zumindest innerhalb des Referenzbereichs. Ne? Was, wie gesagt, sich außerhalb des Grenzbereichs zu befinden, heißt nicht notwendigerweise krank zu sein, aber zumindest mal hinzuschauen. Ne? Das ist dann zumindest ein Signal, weiter nachzuschauen. Sind wir zum Beispiel mit dem Blutdruck über dem Referenzbereich, dann ist die Überlegung, sollte man da intervenieren. Es ist aber auch die Überlegung, gibt es noch weitere Risikofaktoren, die man mit diesem Blutdruckwert abgleichen muss. Letzten Endes geht es ja darum, um das Risiko für sogenannte kardiovaskuläre Ereignisse, also beispielsweise einen Herzinfarkt, ne, oder einen Schlaganfall. Und ein Risikofaktor allein, der macht uns jetzt noch nicht wahnsinnig krank.
Ja? Aber ist es nicht so beim Blutdruck zum Beispiel so, dass auch diese Grenzwerte sich verändert haben über die letzten Jahre?
Ja, es gibt viele Grenzwerte, wo es Studien dazu gibt, wirklich gute Studien dazu. Zum einen, um zu wissen, was macht es denn eigentlich mit uns, wenn wir außerhalb dieser Grenzwerte liegen. Und zum anderen Studien, die untersuchen, was passiert eigentlich, wenn ich versuche, einen Patienten wieder in diesen Referenzbereich reinzukommen. Ne? Nutzt es dem dann wirklich was im Sinne sogenannter medizinischer Endpunkte, also jetzt beispielsweise im Sinne der Sterblichkeit oder im Sinne eines kardiovaskulären Ereignisses, eines Herzinfarkts, oder tut es dann nicht? Und ich denke mal, dass der Blutdruck oder auch der Blutzucker da Beispiele sind, die eigentlich sehr gut mit wissenschaftlichen Daten untermauert sind. Das hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch eine Diskussion gegeben um den Blutdruckgrenzwert, weil in den USA die Definition, ab wann ein Mensch als Bluthochdruckpatient gilt, abgesenkt worden ist, dem sind die europäischen Fachgesellschaften nicht gefolgt. In den USA hatte das zur Folge, dass sozusagen über Nacht 20 Millionen mehr Hochdruckpatienten unterwegs waren.
Das heißt, warum hat man das gemacht?
Weil man in großen epidemiologischen Studien festgestellt hat, dass auch so ein sehr gering erhöhter Blutdruck schon Konsequenzen haben kann.
Ne? Also man hat es zum Schutze der Bevölkerung gemacht.
Davon würde ich jetzt immer mal ausgehen, ne, dass das große Ziel ist, die Gesundheit zu fördern. Ne? Das ist aber vielleicht nicht immer so eindeutig. Vielleicht kann man es auch in vielen Fällen nicht immer so eindeutig sagen, weil schlicht und ergreifend die Daten fehlen. Und der Blutdruck ist auch so ein Beispiel dafür. Wie gesagt, die europäischen Fachgesellschaften sind dieser Absenkung der Werte nicht gefolgt. Was sie aber gemacht haben, sie haben die Werte verändert, ab denen eingegriffen werden sollte. Also ab denen man...
Was dann im Endeffekt aufs Gleiche rausläuft.
Ja, jetzt bin ich kein Arzt, aber die Richtung ist ähnlich. Ja, das stimmt schon. Was die Europäer auch haben, da weiß ich jetzt nicht, wie es bei den Amerikanern ist, dass die Art der Intervention auch davon abhängt, die Intensität der Intervention, welche zusätzlichen Risikofaktoren beispielsweise ein Mensch hat. Hat er also zusätzlich Übergewicht, hat er zusätzlich eine Stoffwechselstörung. Die alle in dieselbe Richtung wirken, nämlich das kardiovaskuläre Risiko zu erhöhen. Und dann sagt man natürlich, naja, bei jemandem mit einem hohen Risiko muss ich da anders rangehen, vielleicht auch mit Medikamenten. Und bei jemandem, der nur ein geringes Risiko hat und nur leicht erhöhte Werte, der soll doch bitte schön erstmal sein Körpergewicht in Ordnung bringen und sich ein bisschen mehr bewegen.
Günther, wenn ich mich da kurz einmischen darf, das ist ja eigentlich das Paradebeispiel dafür, die Diskussion um die Blutdruckwerte, wie veränderbar Grenzwerte sind. Und das schließt natürlich an, was wir im ersten Teil besprochen haben, dass die sehr schnell durch verschiedene Faktoren und Einflüsse sich ändern können. Ich erinnere mich, ursprünglich waren die Blutdruckwerte 120 zu 80. Daran habe ich mich immer gehalten. Meine waren dann plötzlich mal auf über 140. Und der Arzt sagte mir, ich habe einen zu hohen Blutdruckwert. Also habe ich mir Sorgen gemacht, habe mich ständig gemessen, habe dadurch wahrscheinlich den Blutdruck weiter in die Höhe getrieben, habe Medikamente genommen, bis ich irgendwann mal herausfand, nein, 120 zu 80 ist der ideale Wert. Aber die Toleranz ist mittlerweile von 140 auf 90 und alles über 140 ist nur behandlungsbedürftig. Also bin ich eigentlich an eine Falle gerannt, habe mir Gedanken gemacht, habe Medikamente genommen und ich hätte einfach völlig entspannt und glücklich mein Leben leben können. Nicht? Also fühle ich mich so ein bisschen betrogen. Ich bin in die Falle eines Systems geraten, das unklar ist, dass mir auch von den Ärzten nicht erklärt worden ist. Ich habe mir dann irgendwann ein neues Blutdruckmessgerät gekauft und siehe da, bei ab 140 abwärts beginnt der grüne Bereich. Und immer wenn ich drauf schaue und ich sehe, aha, der ist so rund um die 140 und geht in Richtung grün, dann fühle ich mich glücklich und gesund.
Ja, also da muss man auch wirklich denken, dass dann auch Grenzwerte ein bisschen krank machen könnten, weil man dann plötzlich denkt, ups, ich bin nicht in diesem Normbereich, jetzt zähle ich zu den Kranken und macht einen das nicht auch einfach krank?
Also der Wolfgang hat offensichtlich diese Erfahrung gemacht und hat sich auf einmal krank gefühlt. Das ist natürlich auch seine persönliche Einstellung, ich sage jetzt mal sein persönliches Problem, was er damit macht. Ja, weil Grenzwerte sind ja jetzt nicht zunächst dazu da, jemanden zu pathologisieren, sondern zu sagen, da müssen wir hinschauen. Und wenn wir das weiterdrehen, dann sind Grenzwerte ja auch, wie soll ich sagen, die verschaffen dir ja auch einen Zugang zu einer Therapie. Mhm. Ja, das heißt, letzten Endes sollst du ja davor bewahrt werden, jetzt in ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko hineinzurennen. Mhm. Ja? Also ich sage jetzt mal zum Nutzen der Menschheit.
Ja, okay, gut, dann bin ich sehr dankbar.
Aber ich finde, trotzdem muss man ja auch immer bedenken, seit wann gibt es solche Messungen überhaupt? Also weiß ich nicht, seit 100 Jahren oder seit wann wird sowas aufgezeichnet?
Seit wann man Blutdruck misst, weiß ich nicht. Das ist natürlich relativ lang. Aber da wollte ich vorhin darauf auch noch eingehen. Vielleicht war seinerzeit einfach die wissenschaftliche Grundlage eine andere, als sie heute ist. Ne? Die wissenschaftliche Grundlage, ich glaube, das ist konsensfähig, die verändert sich. Mhm. Ja? Und wenn wir davon ausgehen, dass relativ unbeeinflusst von irgendwelchen sonstigen Interessen die medizinischen Grenzwerte festgelegt werden, dann muss man einfach sagen, die gehen mit dem Stand des wissenschaftlichen Wissens mit.
Ich war mal bei einem Vortrag von einem Arzt, einem Herzspezialisten. Der hat im Gasteig 2 Stunden erzählt und referiert über Blutdruck und Blutdruckmessungen. Und da fand ich wiederum interessant, dass der gesagt hat, dass durch weltweite Messungen, auch bei indigenen Völkern, die also nicht unter diesen ganzen Stress und Stresskrankheiten leiden wie wir, der durchschnittliche Blutdruckwert 120 bis 80 ist. Das fand ich sehr interessant, also weil das objektiv genau. Dann ist. Ne? Und 140 ist dann eigentlich zu hoch. Und selbst wenn das durch die US-Amerikaner auf 130 runtergeht, ist es eigentlich immer noch zu hoch. Und ein Akzeptieren unseres Zivilisationsstresses, weil wir vielleicht gar nicht mehr unter 120 oder unter 120 komme. Ne? Und was der noch erzählt hat, er hatte ganz viele Diäten vorgestellt, wie man also durch Ernährung seinen Blutdruck senken kann. Unter anderem, das ist bekannt, das esse ich oft auch, Schokolade, die 85% Kakao enthält, die also beinahe bitter schmeckt und gar nicht mehr süß. Und er sagte, also wenn man sich davon ernähren würde, wenn man zu hohem Blutdruck hat, hat man gute Chancen, auf ein gesundes Niveau zu kommen. Mhm. Also man kann durch Ernährung ganz, ganz viel machen und ausgleichen. Ja. Nur das hatte, sein Ratschlag hatte so ein bisschen etwas Kabarettistisches.
Ja. Aber ich finde es interessant, weil darauf wollte ich hinaus, wann wurde es gemessen? Blutdruck ist ja nun mal eine Volkskrankheit, die wir irgendwie in unserer Gesellschaft haben. Vielleicht gab es die ja vor 100 Jahren noch gar nicht, wo wir uns auch vielleicht noch vielleicht anders ernährt haben oder wir jetzt viel Junkfood essen oder viel nicht so, also das, ja, dass das auch damit zu tun hat natürlich, gell?
Ja, Alter ist sicher auch ein Risikofaktor und das Gewicht. Ne? Wenn die Leute früher wenig zu essen hatten und früher gestorben sind, dann ist es sicherlich auch ein anderes Problem vom Ausmaß her gewesen. Was mir gerade noch einfällt, wir haben ja auf der einen Seite jetzt einen Grenzwert, wir haben aber auf der anderen Seite, egal welcher Grenzwert, auf der anderen Seite müssen wir ihn auch messen. Mhm. Und wenn man jetzt wieder den Blutdruck nehmen, man muss eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigen, um den Blutdruck korrekt zu messen. Ich glaube, es sind 19 verschiedene Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Also das beginnt bei der Zeit, die man eigentlich sitzen sollte, bevor man
mindestens 3 Minuten, richtig, das machen die meisten falsch.
Mindestens 3 Minuten, ja, dann kommt von mir aus dieser Weißkittel-Effekt noch hinzu. Die Position des Blutdruck mit der
Bandage. Genau, wie der Arm ist, ja, das habe ich auch schon, also mein Mann ist auch Bluthochdruckpatient und da habe ich auch beim Messen mitbekommen, also das war jedes Mal eine andere Zahl, wie jetzt der Arm war und dann auch welches Gerät man genommen hat, also da habe ich auch ein bisschen das Vertrauen dann in diese Geräte verloren, weil ich dachte, naja, wie soll man das jetzt gut bedienen?
Vielleicht ist er ja gar kein Patient. Ja, also ich hatte ja am Anfang gleich so ein bisschen Zweifel gesät mit den Grenzwerten, indem ich sagte, dass 2 Grad bzw. 1,5 Grad Ziel ein willkürliches ist nach meinen Recherchen, dass die EU 1996 einfach so aus dem Ärmel gezaubert hat. Bei den psychischen Störungen oder Krankheiten oder mentalen Problemen, die die Menschen haben, um das nicht so zu stigmatisieren, gibt es dafür, für diese Willkür, glaube ich, noch 2 sehr beeindruckende Beispiele. Das eine ist, und auch dafür habe ich bei meiner Recherche keine Argumente finden können, dass wenn man länger als 2 Wochen nach einem Todesfall trauert, dass man dann depressiv diagnostiziert wird und dann dafür eine Therapie oder auch pharmazeutische Mittel verschrieben
wirklich, das ist,
bekommen kann.
Das ist so
ist kein Witz.
Festgeschrieben. Ja? Das ist ja nicht zu glauben.
So steht es in dem DSM-Katalog, DSM-5, Günther kann das dann vielleicht noch als ein bisschen näher erläutern, dass dieser Katalog ist ungefähr wird immer so gesagt, die Bibel der Psychiatrie. Und darin steht das ganz genau festgelegt und viele Therapeuten, viele Psychiater halten sich eben auch an diesen Katalog, dass es da eine 2-Wochen-Frist
gibt. Das hört sich für mich sehr überholt an, aus einem anderen Jahrhundert.
Ja, es ist nicht überholt. Dieser Katalog gilt seit 2013 und wurde damals sehr kontrovers diskutiert mit allen möglichen Petitionen und Aufrufen auch in der Presse, um dagegen Widerstand zu leisten, weil eben viele Sachen relativ willkürlich sind, wie zum Beispiel auch ADHS, das berühmte Zappel-Philipp-Syndrom, dass Kinder nicht ruhig sitzen können. Das war bis 2013, wurde diese Diagnose gestellt bei Kindern zwischen Geburt und 6 Lebensjahren alt. Und ab 2013, also mit dem neuen Katalog, wurde das verdoppelt, dass die Diagnose gestellt wird zwischen Kindern die ganz klein sind, bis zum 12. Lebensjahr. Und das ist problematisch, weil natürlich da die Schulzeit reinkommt und in dieser Schulzeit Kinder naturgemäß sehr unruhig sind, zappelig sind, gestresst sind, ungeduldig sind und das alles.
Ja, das hört sich ja wahnsinnig interessant an. Ja, über ADHS, da finde ich, muss man gleich nochmal weiterreden. Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörer von Radio LoRa. Wir sind zurück von Wissenschaft kontrovers, wo wir heute das Thema Grenzwerte beleuchten. Wir sind gerade stehen geblieben bei dem Thema ADHS. Das ist ja auch so eine Krankheit, wo man das Gefühl hat, plötzlich bekommen so viele Kinder diesen Stempel aufgedrückt. Wie seht ihr das mit den Grenzwerten bei ADHS?
Ich weiß nicht, ob es da genau einen Grenzwert gibt. Es wird eine Definition geben. Ne? Ob man den als Grenzwert bezeichnen kann, weiß ich nicht. Auffällig ist natürlich die Zunahme der Diagnosen. Und da gibt es ja auch diesen schönen Begriff des Disease Mongerings, ne? Der kursiert, der insinuiert, dass Krankheiten erfunden werden oder in ihrer Häufigkeit hochgejazzt werden, um der Pharmaindustrie dann zusätzliche Millionen und Milliarden in die Kassen zu spülen. Ich weiß nicht,
was ja wahrscheinlich auch oft stimmt, oder? Seht ihr das nicht so? Dass man da schon kritisch sein kann gegenüber der Pharmaindustrie?
Also ich denke, ein kritischer Blick auf solche Normierungen ist grundsätzlich hilfreich. Ne? Dieses Starren auf den Grenzwert, das wird dem Menschen nicht gerecht. Ne? Wir wollen ja nicht Laborwerte behandeln oder Grenzwerte behandeln, sondern wir wollen ja auch den Menschen behandeln, wenn er denn behandlungsbedürftig ist. Und inwieweit das jetzt auf die ADHS-Diagnose und die betroffenen Patienten zutrifft, das weiß ich nicht. Aber nochmal, ich sehe in solchen Kategorisierungen, Normierungen, Grenzwertbildungen auch eine Chance, Menschen Zugang zu einer Therapie zu ermöglichen, weil um die erstattet auch zu bekommen, braucht man ja irgendwo eine Diagnose. Um die Diagnose zu bekommen, brauchen wir irgendeine Einordnung, die gesund von krank trennt. Ne? Und auch wenn ich jetzt, du hast das Beispiel angeführt, an die Depression denke, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die froh sind, wenn sie nach langem Hin und Her irren, eine Diagnose erhalten, die eine Behandlung rechtfertigt und die ihnen dann auch hilft.
Das ist zum Beispiel bei Angsterkrankungen lange Zeit, gerade im letzten Jahrhundert, nicht der Fall gewesen. Da gab es etwas, was die Angsterkrankten eine Ärzte-Odyssee nannten, dass sie von Arzt zu Arzt gegangen, geschickt worden sind und keiner wusste mit denen richtig etwas anzufangen. Und es war weder herzkrank noch Depression, es war eine Angsterkrankung, die schwer zu diagnostizieren war und wahrscheinlich auch immer noch ist.
Weil man da also nichts messen kann, oder?
Wenig. Insofern hat das möglicherweise die Angsterkrankung
liegt da im Auge des Betrachters sozusagen und nicht in einer objektiven Messung. Ja.
Gleichwohl in dieser Psychiatrie-Bibel DSM-5 ist Burnout nicht verzeichnet. Warum? Ja,
noch nicht wahrscheinlich, oder?
Ja, das gab es 2013 oder in den Jahren davor auch schon. Aber die Interpretation ist, dass es ein deutscher Terminus ist. Burnout gibt es wohl nicht in anderen Ländern.
Also du meinst, den Begriff Burnout gibt es nicht
genau
in anderen Ländern?
Und er wird einfach in anderen Ländern unter Depression abgelegt. Also Burnout woanders läuft unter Depression, worüber man möglicherweise auch geteilter Meinung sein könnte, ob das so stimmt oder nicht. Aber das ist möglicherweise ein weiteres Manko dieser Psychiatrie-Bibel oder etwas, was man kontrovers diskutieren kann. Mhm. Genauso wie die Internetsüchtigkeit dort nicht enthalten ist, obwohl vor 10 Jahren Südkorea, schon ganz große, dieses Gremium, das diese Bibel erstellt, die beinahe bekniet haben, weil die so ein enormes Problem in Südkorea hatten, Internetsüchtigkeit aufzunehmen. Aber es war in den USA nicht so sehr der Fall, also ist man drüber hinweggegangen. Das zeigt nochmal die Beliebigkeit der Grenzwerte und dass die zum Teil zentriert, US-zentriert produziert werden und über die ganze Welt ausgeschüttet werden, weil eben Südkorea kein Gehör gefunden hat.
Naja, ob die Welt das alles übernimmt, das würde ich sagen, das ist jetzt Sache der Welt. Ne? Mhm. Ich muss mich ja nicht am DSM-5 orientieren und wir haben ja auch deutsche Leitlinien zu psychiatrischen Störungen. Wir haben europäische Leitlinien zu psychiatrischen Störungen. Also da ist die Welt nicht darauf angewiesen, darauf zu warten, was in den USA Norm ist. Und vielleicht muss man einfach auch sagen, vielleicht muss man auch die Norm unterschiedlich ansetzen, wie wir ja auch manche Laborwerte korrigieren müssen, je nachdem, welches Alter der Patient hat, je nachdem, welches Geschlecht er hat, ob er vielleicht Asiate ist oder Kaukasier, das kann alles einen Einfluss haben auf die Aussagekraft der Laborwerte, ne? Vielleicht ja auch da.
Es ist natürlich richtig, was du sagst. Jeder hat die Entscheidungshoheit. Aber nachdem USA auch wissenschaftlich eine Großmacht ist und immer noch eine Großmacht ist im Wettstreit mittlerweile mit China, sind natürlich wir alle sehr geneigt und gerade dann, denke ich mal, auch Ärzte, diesem Lied, diesem Beispiel oft zu folgen, weil es auch eine gewisse Sicherheit bietet, einem Leader zu folgen, der das mit seiner naturwissenschaftlichen, medizinischen Kompetenz schon herausgefunden hat, wo das lang geht. Ne? Also ich denke mal, das ist ein bisschen akademisch vielleicht die Diskussion. USA ist einfach eine Größe, der man gerne folgt.
Ich bin jetzt noch mal ein bisschen hängen geblieben an dem Thema Handysucht. Also weil ich meine, vielleicht ist ja auch da die Wissenschaft noch gar nicht so weit, dass das irgendwie gemessen wird. Und es gibt vielleicht auch noch gar keine Lösungen, geschweige denn irgendwelche Medizin dagegen. Das ist, kann ja auch ein Grund sein, dass da noch keine Grenzwerte aufgestellt wurden oder Zeiten, wie lange ein Kind vielleicht nur am Handy sein sollte und was gut für einen wäre. Oder da ist vielleicht noch nicht genug Zeit ins Land gekommen.
Ja. Was du jetzt ansprichst, das ist unsere Suche nach Orientierung in schwierigen Fragen, gerade natürlich bei der Erziehung. Da würden wir alle gerne wissen, was ist denn normal? Ja, sind wir wieder bei diesem Begriff? Ab wann sollten Eltern aufmerksam werden? Bei welchem Medienkonsum wird es kritisch? Empfehlungen gibt es natürlich schon dazu. Nicht? Aber wie gut, dass die jetzt wissenschaftlich auch abgesichert sind, ob das eher Eminenz statt Evidenz ist, nicht? Anekdotisches Erfahrungswissen vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber da sind wir eigentlich bei einem anderen positiven Aspekt der Grenzwerte. Sie schaffen Orientierung.
Also ich meine, es geht auch nicht nur um Kindererziehung, wenn man natürlich ich fahre jetzt immer U-Bahn und dann wirklich, es sind ja, sagen wir mal, 90% schauen in ihr Handy. Gell? Es ist schon diese Sucht, dass man zum Handy greift, finde ich, ist schon groß.
Ja.
Und da würde man sich vielleicht doch wünschen, dass mal Grenzwerte auf den Tisch kommen, wie viele Minuten man am Handy sein darf. Ich meine, gut, das Telefon sagt einem ja mittlerweile auch schon, wie viele Stunden und wie viele Minuten man heute am Handy war. Da ist vielleicht schon mal der erste Schritt in eine Richtung. Gell?
Vor allen Dingen, weil ja so viele Leute abgelenkt sind und introvertiert sind, die Kopfhörer auf dem Kopf haben, auch signalisieren, dass sie gar nicht ansprechbar sind, verlieren die Leute auch das Talent, die Fähigkeit, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe am Sonntag an der Volkshochschule wieder meinen Kurs über Smalltalk. Und der ist immer voll mit Menschen, wo man nicht das Gefühl hat, dass die Probleme haben.
Da geht es darum, dass man Smalltalk übt oder?
Genau, ja? Wie man in Kontakt kommt mit anderen. Aber ich habe zunehmend, das ist jetzt One-Man-Sample, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist nicht statistisch, ich habe zunehmend das Gefühl, den Leuten geht die Fähigkeit abhanden, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da sind wir wieder bei einem Problem, bei einem psychiatrischen Problem. Dadurch entsteht nämlich etwas, was eine soziale Phobie genannt wird. Nicht? Leute, die Probleme haben, in Beziehung zu treten, die kein Gespräch mehr führen können, die sind sozial phobisch. Ob das nun richtig ist oder nicht. Früher hat man sie schüchtern genannt, heute sind sie Phobiker. Nicht? Aber die Tendenz, und da vermengt sich das, was wir miteinander besprechen, eben Internet, Sucht und das alles, die Tendenz dahin ist, glaube ich, steil zunehmend.
Wenn du jetzt von Phobikern sprichst, würdest du dann auch sagen, dass so eine Kategorisierung dazu führt, dass die Menschen auch stigmatisiert werden?
Naja, klar. Phobiker, wenn man Phobiker genannt wird und das diagnostiziert wird und vielleicht dafür behandelt wird, zumindest Pharmaka erhält, dann bist du ein Phobiker. Nicht? Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht gerne als Stempel auf der Stirn haben wollen. Weder nach außen, weil das ein Manko ist, noch nach innen, weil es mich dann wie erhöhter Blutdruck krank macht vom Gefühl her. Nicht? Ich bin krank, ich gehöre nicht dazu, ich bin außerhalb des Mainstreams. Ne?
Das heißt, wir hätten jetzt sozusagen von den negativen Aspekten der Grenzwerte mal die Pathologisierung, echt oder gefühlt, und die Stigmatisierung, echt oder gefühlt.
Ja.
Ja. Wie kann man das abstreifen?
Durch Selbstbewusstsein, durch Orientierung, über die Orientierung hinaus. Nicht nur die Orientierung, was normal und verrückt ist, was krank und normal ist, sondern auch ein Selbstbewusstsein, dass wenn man als krank abgeschrieben wird, dass man nicht hoffnungslos krank ist, dass man die Kraft verspürt, dass man wieder gesund werden kann. Und das fehlt, glaube ich, unserem Gesundheitssystem so ein bisschen. Die Kraft, dass man auch aus eigenen Kräften wieder gesund werden kann. Ne?
Wir machen noch mal eine kurze Pause mit Musik.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörer von Radio Lora. Wir sind zurück von Wissenschaft kontrovers. Wir haben heute das Thema, wie verrückt ist normal und wie normal ist verrückt? Das Thema Grenzwerte. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt gemeinsam. Was denkt ihr, was muss passieren, dass Grenzwerte besser werden?
Ich denke, wir haben Grenzwerte unterschiedlicher Qualität. Ne? Die einen, die mehr abgesichert sind, die anderen, die weniger abgesichert sind. Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, das ist, dass Grenzwerte laufend überprüft werden. Wenn wir nochmal auf das Beispiel des Blutzuckers zurückkommen, da passiert das ja auch. Ne? Indem die wissenschaftliche Community Studien auswertet und sagt, wir müssen hier unsere Konsequenzen ziehen. Wo das im Übrigen ja auch der Fall ist, und zwar als Automatismus, das ist bei unserem Beispiel von den Stickoxiden. Ne? Dieser Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid wird routinemäßig immer wieder überprüft. Da brauchte es also nicht einen Herrn Scheuer, der sich brüstete, er hätte die EU dazu gebracht, jetzt nochmal drüber nachzudenken, ob dieser Grenzwert angemessen ist, das machen die sowieso. Das hat nichts mit dem Herrn Scheuer zu tun gehabt. Ne? Und für ihn vielleicht auch nicht so ganz toll, die Tendenz geht ja eher dazu, in diese Richtung den Grenzwert strenger zu ziehen. Und das andere, was mir, glaube ich, auch noch mal wichtig ist, das ist, dass man auf Grenzwerte nicht verbissen stiert und sie in so einen absoluten Rang erhebt, sondern dass wir immer die ganze Person sehen sollten, also wenn es jetzt um medizinische Grenzwerte geht. Ja, und bei den Stickoxiden, da müsste man vielleicht noch andere Einflussfaktoren mit berücksichtigen, wie schaut es zum Beispiel mit dem Feinstaub aus. Ja. Also wir haben da immer eine Gemengelage, ein Grenzwert, das ist ein Signal, ein Marker, der uns auf irgendwas aufmerksam macht. Und damit gewinnt er, glaube ich, per se schon an Qualität, wenn wir ihn nicht absolut setzen.
Ja, Günther, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung und das gute Schlusswort. Danke, dass ihr heute so mitgemacht habt. Und auch Wolfgang, Dankeschön.
Liebe ich Hörer, noch, ja, ich
sag noch ein kurzes, ein wir kurzes, sind ja live,
da muss Gefühl, man in der Zeit das bleiben. Das Gefühl muss man auch mithören bei den Grenzwerten. Das eigene Gefühl, wie man sich dazu stellt.
Ja, Entschuldigung, das wollte ich nur noch ergänzen. Liebe Hörer, wir verabschieden uns für heute. Unsere nächste Sendung ist am 5. März mit dem Thema Kinder kriegen um jeden Preis. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Günther Löffelmann und Wolfgang Göde und Sophia Dreier. Und wir bedanken uns auch bei der Technik bei Günther Bauer. Und ja, machen Sie es gut. Noch einen schönen Abend. Wiederhören.
Wiederhören.
Wiederhören. Tschüss.